Save the date. Deal Sourcing 2025 am 16. September in Oberursel vor den Toren Frankfurts. Das wichtigste Netzwerkevent der Corporate Finance Community. Seid dabei und trefft rund 1000 spannende Köpfe aus M&A, Finanzierung und Restrukturierung. Mehr Infos und Anmeldung unter www.dealsourcing.de.
What's up, Corporate Finance? Der Podcast für die deutsche Corporate Finance Community mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestor-Szene. Heute begrüßt euch Bastian Frien.
Herzlich willkommen, liebe Podcast-Freunde, bei What's up, Corporate Finance? Mein Name ist Bastian Frien und ich bin heute euer Gastgeber. Kann man M&A-Beratung wirklich anders machen? Das ist eine gute Frage, finde ich, und darüber wollen wir heute sprechen. Viele behaupten ja, dass sie einen etwas anderen Ansatz haben als der Wettbewerb, aber am Ende ist das Ziel doch immer dasselbe, nämlich eine Unterschrift unter einen Vertrag zu bekommen. Und wenn man seinen Job ernst nimmt, dann sollte zumindest der Verkäufer auch ein paar Jahre später noch mit dem Verkaufsprozess zufrieden sein. Um das zu erreichen, kann man allerdings durchaus unterschiedliche Ansätze wählen. Und einen davon wollen wir uns heute mal etwas genauer anschauen, und zwar den Ansatz von CVT Partner. Das ist eine erst in diesem Jahr gegründete M&A-Beratung und ich habe die beiden Gründer zu Gast. Stellt sie euch natürlich gerne beide kurz vor. Ich fange an mit dem Jüngeren. Daniel Funk ist Geschäftsführer von CVT und hat gut 6 Jahre EY und etwa 2,5 Jahre bei Seller X, also mit einem Fokus auf E-Commerce auf dem Buckel. Schön, dass du mit dabei bist, Daniel.
Ja, vielen Dank fürs Dasein.
Eine Frage, du bist beurlaubter Wirtschaftsprüfer, steht bei LinkedIn, weil du Geschäftsführer in deiner Firma bist?
Richtig, genau, das ist unvereinbar. Als Geschäftsführer kann man nicht gleichzeitig Wirtschaftsprüfer sein oder als Wirtschaftsprüfer tätig. Insofern ist die Beurlaubung quasi das, was man dann machen muss.
Alles klar. Ja, der zweite im Bunde ist im Markt bestens bekannt. Hubert Barth ist auch Wirtschaftsprüfer und Steuerberater und hat nach 10 Jahren bei PwC und einigen Jahren als Finanzverantwortlicher bei Allianz Global Investors den Schritt zu EY gemacht und war dort bis 2021 Deutschlandchef. Willkommen in der Runde, Hubert.
Ja, herzlich willkommen. Danke.
Ja, ich schlage vor, wir springen einfach mal ein bisschen unstrukturiert rein. Ich würde jetzt keine Fragen verteilen. Es antwortet, wer mag. Die erste, wie viele Jahre trennen euch eigentlich? Meine Hörer sehen euch nicht, aber ein bisschen was liegt dazwischen, glaube ich.
Ein bisschen mehr als 20 Jahre trennen uns. Man sieht es viel mehr an als Daniel.
Das würde ich jetzt so nicht sagen. Du bist eher meine Altersklasse, würde ich sagen. Ist das ein Vorteil oder ein Nachteil?
Ich würde mal sagen, das ist ein sehr großer Vorteil, weil wir bringen unterschiedliche Erfahrungen mit, auch im Umgang mit Digitalisierung, auch im Umgang mit Prozessen und zum Dritten auch im Umgang miteinander. Ja. Es ist nicht der gleiche Erfahrungshorizont über die, ich sag mal, Zeitspanne hinweg, wo wir im Beruf stehen.
Das glaube ich. Wie habt ihr euch kennengelernt? War das bei EY?
Ja, also wir haben uns 2014 kennengelernt, als ich damals bei Ernst & Young begonnen habe. Ich war ja dann erstmal 2 Jahre in der Wirtschaftsprüfung, wo ich einige Projekte mit Hubert auch hatte. Und wir waren dann, nachdem ich in die Transaktionsberatung gewechselt bin, eigentlich über die Jahre immer im Kontakt. Und ja, ich glaube, so vor 1,5 Jahren etwa habe ich ihn wieder kontaktiert und habe ihm das Geschäftsmodell von CVT einmal vorgestellt, also das heutige CVT.
Wusstest du da schon, dass du ihn da mit an Bord haben wolltest?
Eigentlich nicht. Ich würde sagen, ich habe eigentlich noch Feedback gesucht, also Feedback für das Geschäftsmodell, weil ich ihn halt über die Jahre sehr schätzen gelernt habe. Er war auch immer Mentor und Ansprechpartner, auch über meine Zeit hinsichtlich dann der Examensvorbereitung. Und das war auch nicht immer einfach, Transaktionsberatung und Wirtschaftsprüferexamen. Und als verlässlichen Ansprechpartner wollte ich einfach Feedback von ihm bekommen. Und das hat sich dann so entwickelt, dass wir da ins Gespräch gekommen sind. Und ja, dann hat sich eins das andere ergeben. Ja, später haben wir dann zusammen gegründet.
Was hat dich daran gereizt, Hubert?
Mich hat eigentlich 2 Dinge daran gereizt. Erstens die, ich sag mal, direkt auf mich zukommen von Daniel, weil er einfach gesagt hat, ach, ich suche eigentlich einen Partner für das. Ich hatte eine bisschen andere Schiene im Kopf, ehrlich gesagt, zu machen. Ich wollte eigentlich mehr noch in die Beratung gehen für Professional Services Firmen allgemein. Das heißt Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte, kleine Unternehmensberatungsgesellschaften. Aber er sagte, nee, er möchte sich eigentlich schon gerne mehr auf das Feld Transaktionsberatung und M&A fokussieren. Das hat mir sehr gut gefallen, weil das bringe ich als Historie mit, nämlich Transaktionsberatung und Prüfung. Wobei ich immer, ich sag mal, wenn man mich kennt, ich habe kein Problem mit mal eine Nacht durchzuarbeiten. Mir liegt die Transaktionsberatung ganz gut. Und das Zweite, was mir sehr gut gefallen hat letztendlich, ich kenne Daniel, das kann man ja als Anekdote erzählen, von der Transaktion zwischen einem großen japanischen Konzern und einem sehr, sehr großen amerikanischen Konzern. Und da ging es auch hoch her. Und da haben wir beide festgestellt, ja, wir sind ganz ordentlich belastbar und da kommt auch was Gutes raus. Und dann habe ich gesagt, komm, lass uns mal zusammen ein paar Sachen versuchen. Er war noch bei Seller X. Ich war unterwegs mit meiner Gesellschaft, mit einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und haben wir da ein paar Projekte gemacht und es hat gut funktioniert.
Ihr seid jetzt zwei. Oh, da kann man noch miteinander sprechen über jedes Projekt. Wie viele wollt ihr in 2 Jahren sein? Oder 20?
Ja, genau. Also eher 20, aber wir sind auch heute schon nicht nur zwei, sondern wir sind heute jetzt so Stand Juni 5 Leute im Team. Also wir sind eben die 2 Gründer, Robert und ich. Und wir haben da außenrum noch interdisziplinär auch ein gutes Team aufgebaut von 3 weiteren Kollegen mit Hintergrund aus Investmentbanking, Strategieberatung, auch Big Four, Transaktionsberatung auf verschiedenen Ranks, die wir jetzt so auch nach und nach die nächsten Wochen und Monate auch announcen können, dass sie auch schon mit uns mitarbeiten. Und ja, Richtung Jahresende würde ich sagen, flexibel, also wie sie auch ein bisschen entwickelt, aber 8 bis 10 Leute wäre für mich schon ein Ziel, was ich gerne angreifen würde.
Okay, ja, das ist ja schon ein sehr klarer Wachstumsplan. Erzählt mal ein bisschen, was habt ihr denn bislang so für Projekte gemacht?
Also wir sind ja als CVT in 3 Verticals unterwegs, für die, die es nicht wissen. Also wir machen, also CVT steht für Consulting, Value and Transactions. Als unter C machen wir eigentlich klassisch M&A-Beratung für Verkaufsmandate und Kaufmandate. Anlass kann sein eine Nachfolge, ein Buy and Build, aber auch mal eine Start-up oder eine Scale-up-Finanzierungsrunde, wenn das später phasig ist, irgendwie so Series A oder Series B. Unter dem V-Vertical Valuation machen wir Unternehmensbewertungen, wir erstellen und validieren Businesspläne, machen aber auch Turnaround-Projekte oder so Restrukturierungsprojekte. Und unter T ganz klassisch Big Four TAS-Themen eigentlich, also Financial Due Diligence, Post-Merger Integration oder ja Exit Readiness Assessments. So, und diese Projekte, es hört sich jetzt noch relativ viel an, ist es wahrscheinlich auch, so von den Themenschwerpunkten her, wenn man sagt, okay, wir sind eigentlich nur zu 5, aber haben wir jetzt in den letzten Monaten auch alles schon mal gemacht, also ist jetzt nichts oversold. Und es teilt sich so auf, dass wir eher mehr M&A-Projekte tatsächlich haben, also auf der Sales-Seite, aber auch auf der Buy-Seite gerade aktuell ein paar. Und dann die anderen beiden teilen sich so etwa 50-50 auf, also viele Unternehmensbewertungen, aber auch viele Due Diligence-Themen.
Also da habt ihr eigentlich ja so das ganze Spektrum der Corporate Finance Beratung einmal vereint auf relativ wenigen Schultern. Übernehmt ihr euch da nicht oder gehört das zwingend zusammen?
Ja, wir haben lange diskutiert, weil wir die Frage auch mal gestellt bekommen, habt ihr eine Branchenfokussierung? Da haben wir eigentlich schon eine Herausforderung, weil wir haben in so vielen Branchen gearbeitet, bringen so viel Branchenerfahrung mit, dass wir uns da gar nicht, noch nicht festlegen wollen und auch können. Schlicht und einfach, weil Daniel hat so viele Branchen gesehen, ich habe so viele Branchen gesehen. Wir sagen auch immer, wir haben beide Seiten des Schreibtisches gesehen. Das heißt, wir waren ja sehr lange in der Beratung und in diesen Themenfeldern unterwegs, aber wir waren beide auch in Finanzfunktionen im Corporate-Umfeld unterwegs. Das heißt, wir kennen viele Themenbereiche und deswegen ist es da relativ schwierig. Und das Zweite ist, wir kommen aus dem Berufsfeld des Wirtschaftsprüfers, was noch relativ breit war. Das wird heute immer filigraner, enger. Da gibt es Kolleginnen und Kollegen, die machen nur Kaufpreisallokation. Das machen die 10 Jahre lang. Wir kommen aus dem Umfeld, wo wir ganz anderen Erfahrungsschatz mitbringen, weil wir Prüfungen gemacht haben, weil wir Beratungsprojekte gemacht haben, weil wir Transaktionen gemacht haben, weil wir, ich sag mal, schwierige Themen gelöst haben, im Sinne von, da geht es ums ganze Unternehmen, Restrukturierung und so weiter. Wir sind sehr breit aufgestellt, das bringen wir mit. Sollen wir das wegwerfen? Das wäre, glaube ich, nicht förderlich und wir können das auch.
Also M&A und Valuation, das kann ich auch gut nachvollziehen. Die ganze Due Diligence-Seite bei den Financials, das will ich auch ableiten. Finanzierung, das haben die meisten M&A-Beratungen natürlich, weil es irgendwo dazugehört. Das machen bei denen aber eigentlich Spezialisten.
Also das ist richtig. Ich glaube, ich kenne das auch aus meiner Zeit bei Ernst & Young, dass gerade die größeren Investmentbanken natürlich ihr Debt-Advice-Team haben. Wir sind momentan eben auch so pragmatisch aufgestellt oder auch so maßgeschneidert, dass wir unseren Mandanten manchmal auch einfach den Gefallen tun, dass wir auch eine Finanzierung mitmachen. Also wir sind jetzt gerade auf zwei Buy-Side-Mandaten unterwegs, wo der Käufer auch die Finanzierung benötigt. Wir sind sehr umtriebig, wir haben ein sehr gutes Netzwerk auch zu Banken über die letzten Jahre aufgebaut. Wir können das modellieren, wir können die Ansprache auch zu Banken, weil sie ja, sag ich mal, von der Technik her ähnlich ist, wie jetzt vielleicht beim Eigenkapital-Ticket. Und insofern übernehmen wir dieses Themenfeld natürlich auch sehr gerne.
Robert hatte gesagt, einen Branchenfokus habt ihr nicht. Wenn ich mich recht entsinne, dann macht ihr auch mal das eine oder andere, was jetzt vielleicht nicht jeder so gerne anfasst. Ich habe da ein Übersetzungsbüro in Erinnerung, stimmt das?
Ja, ist richtig. Was heißt nicht so gerne? Also übernehmen wir auch sehr gerne. Das war im Rahmen von der Nachfolge. Der Verkauf des Übersetzungsbüros. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, als ich das erste Mal gehört habe, dachte mir, okay, das könnte schwierig werden. Haben wir dann aber sehr gut hinbekommen. Also wir haben uns dann in die Branche reingedacht, Netzwerk aufgebaut, wir haben ein gutes Exposé aufgebaut und haben dann wirklich sehr umgriebig breit angesprochen und konnten es dann, glaube ich, innerhalb von, was waren das, 8, 9 Monaten auch verkaufen an einen strategischen Käufer, der das Ganze ja weiterführen möchte mit einem sehr guten Plan. Und Branchenfokus, vielleicht um auf die Frage zurückzukommen, also haben wir eigentlich per se nicht, weil wir eben als Wirtschaftsprüfer jetzt nicht den klaren Fokus bringen, wie jetzt vielleicht so Strategieberater, die sich dann über Jahre hinweg in 1, 2 Branchen mehr und mehr fokussieren. Allerdings gehen wir natürlich schon auch so ein bisschen der Nachfrage auf der Käufer- und Verkäuferseite nach. Also wir sind jetzt so ein bisschen in den Bereichen Industrie, also Industrial Tech ist ein Fokus, IT-Services und auch Bau und Handwerk, das sind einfach so Themen, wo viele Nachfolgethemen stattfinden und auf der Käuferseite natürlich auch der Hunger nach guten Assets sehr, sehr groß ist und deswegen versuchen wir dort natürlich sehr stark reinzugehen. Gleichzeitig haben wir momentan auch ein Thema in der Logistikbranche, viel im E-Commerce, natürlich durch meinen Hintergrund bei SellerX, auch Gesundheitswesen, Maschinenbau, also da kann man jetzt nicht sagen, wir haben den Fokus, aber ja, das
M&A-Transaktionen werden immer internationaler, wenn man sich die Zahlen anguckt. Ihr habt vermutlich jetzt nicht vor, 5 Büros in der Welt zu eröffnen. Habt ihr den internationalen Ansatz? Sucht ihr euch Kooperationspartner oder geht ihr doch den eigenen Weg?
Ja, also dem würde ich tatsächlich direkt, also der These würde ich widersprechen. Also der erste Deal, den ich gemacht habe, als selbstständiger Berater, war direkt auch grenzüberschreitend. Das war eine Buy-Side für einen Strategen, der in der Schweiz was kaufen wollte und ja, die haben mich damals angesprochen, ob ich das als M&A-Berater unterstützen möchte und dann habe ich gesagt, natürlich, klar, also es war noch zu der Zeit, als ich bei SellerX war, genehmigt auch alles, also dass ich tätig sein darf und wir haben auch jetzt seit der Gründung direkt ein Asia-Desk mit aufgebaut, weil wir in unserem Team auch die Sprachkompetenz haben, dass wir fließend Chinesisch, Koreanisch und Japanisch sprechen. Das ist ein bisschen die Vision auch, dass wir uns Richtung Asien auch entfalten können, auch offen, auch aktiv. Wir haben jetzt gerade einen Kooperationspartner mit dabei, mit dem wir zusammenarbeiten, sehr erfahrenes Investment-Banking-Team also ein kleines Boutique-Team, eigentlich so ähnlich groß wie wir, aus Tokio. Und mit dem machen wir jetzt gerade auch eine größere Transaktion für ein börsennotiertes Unternehmen aus Tokio, die sich in Deutschland umschauen. Und
dann sprechen wir auch noch mit einem Strategen hier, ich sag mal, in einem ganz modernen Industrieumfeld, der, ich sag mal, eine größere Investition aus dem asiatischen Raum auch anstrebt, weil dort, ich sag mal, die Produktionsanlagen dann auch entstehen sollen. Also diesbezüglich fühlen wir uns sehr wohl und jetzt haben wir gerade noch angebaut den spanisch sprechenden Markt. Also in Sprachen oder Ausland fühlen wir uns sehr wohl. Das kommt auch, ich sag mal, aufgrund unserer historischen Tätigkeit. Wir waren international immer sehr viel unterwegs.
Okay. Also ich halte mal zwischendurch fest, ihr habt einen sehr, sehr breiten Ansatz, der auch noch international geht, mit erstmal einem kleinen Team, das aber wachsen soll. So, jetzt seid ihr gerade erst gegründet worden, aber auf der anderen Seite seid ihr selber M&A-Berater. Deswegen muss ich natürlich die Frage stellen, ist das nicht eine Aufstellung, mit der ihr eigentlich absolut unverkäuflich seid? Also wenn man sich mal so jemanden anguckt wie TCG, die von Lincoln gekauft wurden, dann glaube ich, waren die deswegen so interessant, weil sie absolute Spezialisten waren in einer Branche. Treibt euch wahrscheinlich jetzt noch nicht um, trotzdem gern mal eine Einschätzung.
Also wir hatten nun die erste Anfrage, ob wir nicht unsere Anteile abgeben wollten, so ungefähr. Wir sehen darin keinen Nachteil, dass wir im Moment noch so breit sind. Ich will das nicht für, ich sag mal, die nächsten 2 bis 5 Jahre ausschließen, dass wir da viel fokussierter werden. Wir schauen uns um, was geht auch im Markt, weil viele Dinge funktionieren auch nicht mehr. Ich greife ein Beispiel raus. Wir haben am Anfang eigentlich sehr viel auch versucht, im Bereich Startup-Finanzierung letztendlich aufzugreifen, weil ich einfach das als wichtiges Thema sehe für, ich sag mal, den Industriestandort Deutschland, weil Startups brauchen Finanzierung und Finanzierung zu bekommen ist sehr schwer. Ich bin ganz ehrlich, ich dachte, durchs Netzwerk, was wir haben, geht da mehr. Es ist schwierig. Und das haben wir eigentlich weitgehend zurückgefahren, weil, ich sag mal, Mittelgrad für kleinere Startups zu bekommen, ist extrem schwierig geworden.
Das heißt, es mangelt nicht an Unternehmen, die euch beauftragen, sondern es mangelt an Erfolgswahrscheinlichkeit.
Es mangelt an Erfolgswahrscheinlichkeit. Das liegt auch daran, die Größenordnung, die die Startups suchen. Du musst dir so vorstellen, wenn ein Unternehmen, ich sag mal, zwischen 1 und 5 Millionen sucht, jeder Investor hat damit auch Zeit und ja Geld zu investieren, um überhaupt einen Prozess zu starten. Und da sind die Größenordnungen einfach oft zu klein. Deswegen wäre da eigentlich meine Bitte an alle Startups da draußen, größer denken, weil da geht ein bisschen mehr, weil dann schauen sich das auch mehr, ich sag mal, Investoren an.
Und dann kommt ja irgendwann die Phase, wo Unternehmen, wenn sie einigermaßen funktionieren, aus dem Venture-Capital-Bereich herauswachsen. Da sehen wir aus meiner Sicht relativ wenig Verkäufer an Private Equity. Also man sagt, diese zwei Typen Eigenkapitalinvestoren arbeiten eigentlich relativ wenig zusammen. Täuscht mich das? Wenn das so ist, warum ist das so?
Der Eindruck ist im Prinzip richtig. Da gibt es nicht die Übergabe. Das hängt letztendlich vom Erfolg der ersten Start-up-Phase ab. Das große Thema, was ich dort sehe, ist der Bereich Vertrieb. Wir sehen ganz viele Startups mit wirklich guten Ideen, auch guten Produkten, aber der Vertrieb fehlt. Das heißt, die Größenordnung in der Skalierung selbst ist zu gering und deswegen sagen viele Private Equity Investoren, die Wachstumsstory ist gut, aber weist sie mir mal nach. Das heißt, da fehlt wieder die Größenordnung.
Okay, kann ich nachvollziehen. Da haben wir schon die erste Kundengruppe von euch einmal besprochen. Ich möchte gerne noch einige andere mit euch durchgehen, aber vorher vielleicht nochmal eine grundsätzliche Frage. Ihr seid jetzt verstärkt um einen Investmentbanker, habt ihr gesagt, ein bisschen breiteres Erfahrungsspektrum. Ihr selber seid aber Wirtschaftsprüfer so, und habt auch in diesem Kontext das M&A-Handwerk gelernt. Macht das aus euch einen etwas anderen M&A-Berater als jemand mit einem klassischen Investmentbanking-Hintergrund?
Würde ich mit einem Ja beantworten, aus 2 Gründen. Zum einen sind wir doch sehr fokussiert auf Zahlen und Zahlen meine ich nicht negativ, sondern integriert. Das heißt, wir leben in dem Gesamtbild sozusagen Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Cashflow, Eigenkapital, vielleicht ein bisschen konservativ. Wir sind nicht so die, ich sag mal, EBITDA-Welt, der Jahresüberschuss. Das heißt, das Herausholbare steht bei uns vielleicht ein bisschen mehr im Vordergrund. Das ist das eine. Und das zweite ist, für einen M&A-Berater denken wir doch nicht nur in der Transaktionskategorie. Du hast am Anfang angesprochen, ja, die Unterschrift unter den Vertrag, ehrlich gesagt, die ist uns gar nicht so wichtig. Und das hat auch wieder 2 Gründe, weil wir noch jung sind und in den Markt rein wollen. Und zum Zweiten, die Transaktion muss passen. Und da unterscheiden wir uns schon ein bisschen, weil wir kennen die, ich sag mal, Unternehmenslandschaft sehr, sehr gut, auch die Unternehmertypen. Und auch da spielt es für uns eine große Rolle, passt das Ganze eigentlich? Wenn nicht, geben wir auch ganz klaren Rat, nicht zu machen, beziehungsweise eine andere Lösung zu suchen.
Okay. Wie schaut ihr denn auf die Unternehmen? Sind das Projektpartner oder sind das Kunden, die man auch länger pflegt? Also mal, die Wirtschaftsprüfer sind ja anders als die M&A-Berater auch durchaus gerne gewillt, mal Rechnungen auf Zeit auszustellen und nicht nur Provisionsrechnungen. Ist das auch euer Ansatz? Also bleibt ihr mit an Bord? Habt ihr noch was anzubieten?
Ja, teilweise. Also ich würde sagen, wir sehen das sowohl als Kunde als auch als Partner. Also wir hatten eine Transaktion auf der Buy-Side auch von einiger Zeit, wo wir dann nach der Transaktion auch, sagen wir, die Integration begleiten durften und auch die Kaufpreisallokation. Und ich glaube, das ist so ein Paradebeispiel, wie sich das typische Investmentbanking-Geschäft wahrscheinlich von unserem Ansatz unterscheidet. Also ich glaube, der Investmentbanker, der dieses Mandat, was danach kam, also Integration und auch die Kaufpreisallokation an den Experten aus der Transaktionsberatung gegeben, wir können beides aus einer Hand. Und es hat man auch festgestellt, dass dieses alles aus einer Hand auch Synergieeffekte hat, auch Wissensvorteile, weil sich unser Mandant da einfach drauf verlassen konnte, dass wir einfach diesen Kontext der Transaktion bestens verstanden haben und ja, hat am Ende sehr, sehr gut eigentlich funktioniert. Und so ähnlich kann man das, glaube ich, auch auf andere Modelle überstülpen, wo man dann Bewertungsthemen dann beispielsweise auch mit Due Diligence-Themen verbindet oder eine Bewertung quasi der oder einen Businessplan beispielsweise, das haben wir auch gerade. Wir validieren gerade einen Businessplan für ein Unternehmen, das dann später eventuell in den Verkaufsprozess startet. Oder wir ein Exit Readiness Assessment gemacht, in der Hoffnung, dass wir später auch in die der Verkaufsberater für das Unternehmen werden. Und so können wir eigentlich diese drei Verticals, die ich vorhin beschrieben habe, eigentlich ganz gut miteinander kombinieren, weil wir sehr modular sind und dann maßgeschneidert mit Pragmatismus diesen Boutique-Ansatz auch, sagen wir mal, zu Beratungsprojekten zusammenbauen können.
Wo funktioniert das denn am besten? Also nehmen wir als erstes vielleicht mal die Strategen. Wie einfach ist das als Beratung, die erstens klein ist und zweitens noch keine Marke im Markt, da tatsächlich zu reüssieren? Stell mir nicht so ganz einfach vor, weil da ja Cover Your Ass durchaus immer auch eine Rolle spielt bei jedem einzelnen Handelnden.
Am besten funktioniert das wahrscheinlich wirklich bei kleineren mittelständischen Unternehmen, sagen wir mal so 40 bis 50 Leute, die ja, vielleicht, oder sagen wir bis 100 Leute vielleicht, die ein gutes Geschäftsmodell haben, die aber vielleicht nicht so vorbereitet sind, dass man sie auch verkaufen kann. Wir gehen jetzt mit unserem WP-Ansatz einmal rein, wir strukturieren das Ganze einmal durch, bringen das in den Zustand, dass es auch verkaufbar ist. Weil ich meine, WP steht immer ein bisschen für Vertrauen, für Prozesse, für gut organisiert. Und in der verkaufsvorbereitenden Phase können wir diese Prozesse so umsetzen, dass dann der mögliche Käufer später auf dieses Unternehmen auch blickt und guckt, okay, das kann man erstens bewerten, zweitens kann man es auch kaufen, ohne dass man da mal die Katze im Sack kauft oder ja, irgendwie danach erstmal reorganisiert, restrukturiert.
Mhm. Okay. Hilft das, wenn es einen Unternehmer gibt, der tatsächlich auch der Geschäftsführer ist?
Das hilft. Aber letztendlich brauchen wir das Vertrauen auch von den ganzen, ich sag mal, Beteiligten im Prozess. Eine einzelne Person kann auch manchmal zu dominant sein im Prozess.
Okay. Wie sieht's mit den Finanzinvestoren aus? Was könnt ihr denen anbieten und wie unterscheiden die sich als Kunden?
Gut, die Finanzinvestoren, klar, Profis auf der Seite. Was können wir denen anbieten? Sie sind unglaublich gut in der Modellierung von bestimmten, ich sag mal, Bereichen. Das heißt, Finanzinvestoren kaufen ja oft nicht das gesamte Unternehmen, sondern sagen, ich möchte einen Teil des Unternehmens rausnehmen. Das heißt, wenn man das Stichwort Carve-out mal nimmt, das heißt, da sind wir natürlich prädestiniert dafür, ich sag mal, das eigentliche Zielobjekt letztendlich so darzustellen, damit man auch sieht, was ist eigentlich, was man hier kauft, wenn man es aus dem Unternehmen rausschneiden muss. Das ist das eine. Zum zweiten, für Finanzinvestoren schlicht einfach die Bewertungsthemen, die wir auch vorgelagert, nachgelagert mitmachen können. Das stiftet auch einen Mehrwert für die, weil wir da einfach, ich sag mal, sehr schnell sind, weil wir sehr modellsicher sind.
Mhm. Sind Family Offices aus eurer Sicht eine eigene Kundengruppe oder agieren die eher wie Finanzinvestoren?
Sie agieren wie Finanzinvestoren, haben aber zum Teil sehr spezifische Anforderungen an das, was sie an Kaufobjekten letztendlich in ihrem Portfolio haben wollen. Deswegen agieren sie auf der einen Seite ähnlich, auf der anderen Seite sind sie im Umgang, so möchte ich mal sagen, etwas wählerischer, zielorientierter. Aber sie sind einfach, man muss auch auf der Verkäuferseite schauen, wie ist man dort gepaart, weil es gibt doch eine ganze Reihe von Verkäufern, das beobachten wir, die gerade keine Private Equity haben möchten, die gerne den strategischen Investor, wo das passgenau reinpasst, haben möchten, aber den gibt es sehr oft nicht. Und dann ist die Alternative doch ein Family Office, was, ich sag mal, ein Stück weit länger noch, ich sag mal, das Unternehmen halten würde, beziehungsweise einfach eine andere Verlässlichkeit noch gibt von dem, was die Verkaufsseite auch möchte.
Gibt es ja doch aber viele Unternehmer, die tatsächlich Private Equity mit reinnehmen. Ist das immer eine gute Idee? Was habt ihr für Erfahrungen gemacht?
Da kann man eigentlich sagen, das wird oft, ich sag mal, oft ist es einfach erforderlich aufgrund des Wachstums des Unternehmens. Ist es immer eine gute Idee, wie immer in der Betriebswirtschaft gibt es immer das Ja, Aber oder Jein als Antwort. Es kommt wirklich darauf an. Das, was wir bisher gesehen haben, vielleicht zwei Beispiele einfach daraus. Da gibt es schon Themenbereiche, wo, ich sag mal, Private Equity, ich möchte so formulieren, ein Stück weit überzogen hat in den Forderungen. Das heißt, ich sag mal, es wird gekauft, es werden die Schulden zum Unternehmen runterallokiert, was wir typischerweise können. Es gibt eine hohe Managementgebühr, es werden viele Themenbereiche verlangt. Das macht es im Unternehmen wahnsinnig schwierig. überhaupt auf gesunde Beine zu kommen. Ich sag mal, das ist das negative Beispiel. Es gibt das Positivbeispiel aber genauso, wo das Private Equity sagt, okay, ich trage die Wachstumsfinanzierung mit, ich lasse euch aber in Ruhe wachsen und wenn ihr Finanzmittel braucht, dann stehe ich euch damit bereit und unterstütze das Ganze und halte mich sonst nicht weitgehend zurück, sondern gebe den Rat, der mir erforderlich scheint, beziehungsweise den ihr auch einfordert. Und da haben wir auch ganz tolle Beispiele gesehen. Also das ist nicht schwarz-weiß. Private Equity, sage ich ganz klar, hat seine Daseinsberechtigung aus dem ganz einfachen Grund, die eigentliche Bankenwelt hat sich zu sehr über Jahre zurückgezogen aus dem ganzen Bereich Unternehmensfinanzierung mit Risikokapital. Das soll alles abgesichert werden nach allen Seiten. Das ist nicht möglich, weil so viel Masse ist oft nicht vorhanden.
Du hattest mir mal gesagt, glaube ich, es gibt schon ein paar naive Unternehmer, die eher Schönwetterverträge mit Private Equity abschließen. Wie kann das dann zurückschießen?
Das gibt es in der Tat. Auch das hat immer eine Geschichte letztendlich, wie sowas zustande kommen kann. Das sind einfach bestimmte, ich sag mal, Situationen, in die Unternehmer reingeraten, wo sie dann sagen, die Bank springt im letzten Moment ab. So, was ist die Alternative? Die Alternative sind vielleicht mit Private Equity oder Mezzaninfinanzierung. Und dann kommen solche Verträge zustande. Wo ich dann aber auch immer die Frage stelle, wer hat denn noch mitberaten? Und da sagen doch viele auch auf der Unternehmensseite, ja, ich habe mit den Banken so lange, ich sag mal, verhandelt, ich musste das entscheiden und dann habe ich es einfach so entschieden. Da fehlt, ich sag mal, gerade bei solchen Ad-hoc-Entscheidungen, wäre es mir doch manchmal recht gewesen, hättest du noch einen gefragt.
Seht ihr Mezzanin als eine attraktive Alternative für Unternehmer?
Mezzanin, auch das hat seine Daseinsberechtigung, aber ist natürlich, ich sag mal, einfach ein Stück weit teurer wie viele andere Lösungen. Und oft sind die Verträge so, dass es auch ein Stück weit komplizierter wird, wenn man es wieder auflöst oder wenn es nicht so läuft, wie man gerade im Vertrag sich vorgestellt hat. Aber es ist eine Alternative.
Wenn der Unternehmer die Wahl hat zwischen Private Equity und Family Office, wozu würdet ihr raten?
Ganz klar, es kommt darauf an. Also es gibt nicht den Private Equity oder das Family Office. Wo passt es besser zueinander?
Wir hatten eben schon mal ein bisschen über Startup-Finanzierung gesprochen. Da habt ihr einiges auch an Erfahrung gesammelt. Jetzt nicht nur gute, was den Markt anbelangt, aber ihr kennt die Verträge und die Gepflogenheiten. Was können aus eurer Sicht denn Unternehmen oder Unternehmer, mittelständisch geprägt, im Umgang mit Finanzinvestoren von Gründern lernen, die Venture Capital an Bord holen? Gibt es da Vertragsgestaltungen, die auch gut wären für Unternehmer, wenn sie mit Finanzinvestoren zu tun haben? Oder werden die noch enger an die Kette gelegt?
Schwierige Frage, kann man auch nicht, ich sag mal, 0-1 beantworten. Was die Startup-Welt auszeichnet und ihre, ich sag mal, Investoren, ist die hohe Flexibilität und die Risikoteilung. Das ist in, ich sag mal, mittelständisch geprägten Unternehmen doch noch weniger verbreitet, diese Art der Risikoteilung. Das hängt natürlich auch mit den Anteilseignerstrukturen zusammen. Das hängt natürlich auch damit zusammen, wie lange führe ich das Unternehmen schon? Startups sind darauf angewiesen, Mittel einzusammeln, um zu wachsen, in aller Regel. Die wenigsten machen das aus Eigenfinanzierung oder Bootstrap, auf Neudeutsch gesagt. Mittelständische Unternehmen, die haben das meiste selber aufgebaut. Und dann kommen sie irgendwann mal in eine Phase, wo sie sagen, okay, jetzt möchte ich größer werden, aber ich brauche Drittmittel. So, die Banken stehen mir vielleicht zur Verfügung oder nicht, ich sag mal, ausreichend im Umfang. Das heißt, dann kommt die Alternative Private Equity mit rein und dann ist die Diskussion immer Risikoteilung. Da sind Startups wirklich besser, weil das machen die sehr flexibel und da können sich einige Mittelständler, wie soll ich sagen, auch gern mal umhören, weil die Startups sind auch sehr gerne bereit, dieses Wissen zu teilen.
Wissen ist ein gutes Stichwort. Du hattest eben, Daniel, von Unternehmen gesprochen, 30, 50 Mitarbeiter, da sind wir in einem wirklich sehr kleinen Bereich unterwegs. Ihr macht, wenn ich es richtig verstanden habe, auch deutlich größere Transaktionen, aber in dem kleinen Bereich seid ihr zumindest auch. Was erlebt ihr da an Professionalität im Markt, auch auf der Gegenseite? Von den Unternehmen will ich gar nicht reden. Die haben in aller Regel ganz wenig Erfahrung. Aber alle Spieler, die im Markt unterwegs sind und sich wirklich gut auskennen, streben nach oben, weil es da mehr zu verdienen gibt. Also es ist das Wesen des Provisionsgeschäftes. Ja. Ihr seid aber auch in diesem ganz kleinen Segment unterwegs. Was erlebt ihr da?
Also ich glaube, so zum Sweet Spot vielleicht ganz kurz. Also wir sind so bei 5 bis 20 Millionen aktuell unterwegs, was die Größenklassen betrifft. 30 bis 50 Mitarbeiter geht da schon so langsam eigentlich mit rein. Und da haben wir sehr oft Anfragen bezüglich Nachfolgen. Und was wir dort erleben, ist halt, dass auf der Unternehmerseite einerseits oftmals die Vorbereitung viel zu spät beginnt. Das heißt, es ist nicht nur so, dass das Unternehmen vielleicht nicht verkaufsfähig ist, weil die Strukturen nicht passen. Stichwort zweite Führungsebene, Digitalisierung. Gleichzeitig hat man dann aber auch auf der anderen Seite oftmals nicht die Fantasie, dass gerade solche Unternehmen auch ein guter Investment Case sein könnten. Weil ich meine, zweite Führungsebene, wenn man ein gutes Netzwerk hat, wenn man sich auf diese Themen auch spezialisiert, findet man, also auch geografisch gut verteilt, also ob das jetzt in Bayern ist oder in Nordrhein-Westfalen, Hessen. Zweitens kann man Digitalisierung auch als Wachstumscase verwenden, um diese Unternehmen dann auch, sagen wir, voranzubringen, Margen zu verbessern, neue Wachstumsimpulse zu setzen. Und was mir auffällt, ist, dass einfach auf beiden Seiten teilweise die Kreativität fehlt, an solche Cases zu denken, aber auch die Professionalität vielleicht nicht immer 100% gegeben ist.
Macht ihr euch mit diesem Fokus auch auf die kleineren ein Stück weit unabhängig von Marktschwankungen? Also wie beobachtet ihr gerade den für euch relevanten M&A-Markt? Wir sehen einige im Markt, die gerade nicht so unfassbar viel zu tun haben.
Ich würde sagen, wahrscheinlich sind wir dort sehr opportunistisch momentan noch unterwegs. Also wir nehmen die kleinen Projekte momentan insoweit an, als dass wir sehen, dass wir auch weiterhelfen können. Weil das ist, glaube ich, so unsere Devise. Wenn wir wissen, dass wir nicht weit, also wir nehmen nicht alles an. Wenn wir wissen, wir können nicht weiterhelfen, weil das wirklich nicht unsere Branche ist, weil wir die Käufer vielleicht nicht kennen, würden wir das den Unternehmern auch offen und ehrlich sagen. Also das hatten wir jetzt auch schon ein, zwei Mal, dass das dann einfach nicht zustande kam. Und ich glaube, das gehört auch zu einem guten Berater dazu, dass man da auch offen ist. Sind wir deswegen unabhängiger als größere Player? Würde ich nicht sagen, weil ich glaube, das Thema Nachfolger ja auch jeden M&A-Berater irgendwo tangiert. Also ich glaube, wir haben so viele Unternehmensnachfolgen in den nächsten 4, 5, 6 Jahren hier in Deutschland anstehen, dass wir eigentlich alle zusammenhelfen müssen. Also ich sehe das auch nicht als Wettbewerb und wir sind besser oder haben mehr als die anderen. Wir müssen eigentlich alle zusammenhelfen, weil das ist eine wichtige Aufgabe, der wir uns alle stellen müssen, wie wir in diesem Ökosystem auch tätig sind. Das ist einer meiner wesentlichen Antriebsfaktoren auch.
Ja, also an potenziellen Verkäufern wird es sicherlich nicht mangeln bei einem vernünftigen Preis. Da, wo es sicherlich aktuell eher hakt, ist das Vertrauen der Verkäufer in den Markt, vielleicht aber auch ein Stück weit in die Rahmenbedingungen. Hubert, du hast in deiner alten Funktion sicherlich etwas mehr, als du das aktuell hast, auch die Vogelperspektive einnehmen können, gehörte zu deiner Rolle auch dazu, dir sicherlich angeschaut, wo gehen wir denn gesamtwirtschaftlich, auch gesamtgesellschaftlich hin und warst sicherlich auch mit der Politik in sehr viel stärkerem Austausch. Wenn wir uns das heute mal angucken, sind wir sicherlich an einer Wegscheide, wo einfach ein paar Entscheidungen getroffen werden müssen, damit wir wieder dahin kommen, wo wir alle gemeinsam hin möchten. Was ist das denn konkret und wie zuversichtlich bist du, dass wir da gerade auf dem richtigen Wege sind?
Das ist eine große Aufgabe, vor der wir, ich sag mal, gesamtwirtschaftlich stehen. Und ich beziehe es eigentlich nur mal auf Deutschland selber, weil wir sollten uns auf uns bzw. Europa konzentrieren im aktuellen Umfeld. Die größte Herausforderung ist ganz klar der demografische Wandel. Und der hat eigentlich verschiedene Ausprägungen, die, ich sag mal, adressiert werden müssen. Und da ist zum einen natürlich, ich sag mal, die Alterspyramide zu sehen. Greif einfach raus, 2024 war das erste Jahr, wo zwei Personen 60 Jahre alt wurden, aber nur eine Person eingeschult. Da kann sich jeder ausrechnen, was das für die nächsten 10 Jahre bedeutet, da die geburtenstarken Jahre ja auch demnächst noch in den Ruhestand gehen werden. Das ist das eine. Das zweite ist, was gerade aufgegriffen wird schon, ist das Thema Arbeitszeit. Da gibt es ja auch verschiedene Diskussionen und Modelle. Da müssen wir wegkommen von den starren Modellen. Das dritte Thema ist letztendlich, ich greife es mal auch raus, die Staatsquote an sich. Damit meine ich zum einen, ich sage mal, die ganzen Abgabenlast, auch das ganze Thema, ich sage mal, Bürokratisierung, Digitalisierung. Da müssen wir einfach ein ganzes Stück besser werden. Und ich sage mal, von den Regelungen, da müssen wir auch runterkommen. Ich sehe derzeit schon, dass wir einen gewissen, wie soll ich sagen, Mindset-Change in eine gewisse Richtung haben. Das ist ganz gut, aber das kann erst der Anfang sein. Denn wir stehen vor wahnsinnigen Herausforderungen, einfach im Wettbewerb. Und wir sind noch sehr, sehr gut positioniert im Wettbewerb, aber alle anderen, wie soll ich sagen, brauchen sich da auch nicht zu verstecken. Und deswegen sollten wir, ich sag mal, das fördern, was wir gut können und unsere Stärken hervorheben. Und das mehr im Miteinander und weniger im Diskurs, wie soll ich sagen, wir machen sehr, sehr viel im Klein-Klein und in diesen Regelungen. Wir brauchen, ich sag mal, ein paar größere Veränderungen, schlicht und einfach, um die ganzen Angelegenheiten dynamischer zu gestalten, weil das, was sich die letzten 100 Jahre verändert hat, wird sich die nächsten 10 Jahre verändern. Ich sag mal, von der Entwicklung her aufgrund einfach des technologischen Fortschritts und was wir an neuen technologischen Entwicklungen erleben. Deswegen, wir müssen einfach schneller werden.
Ja, das ist so eine schöne Zusammenfassung. Daniel, die 10 Jahre, die Hubert eben angesprochen hat, die möchte ich gerne nochmal aufgreifen und mal auf euer Unternehmen anwenden. 10 Jahre weiter. Ja, Hubert, die Arbeitszeiten werden verlängert. Wir arbeiten alle länger. Mhm. Ist dann vielleicht trotzdem ein klein bisschen kürzer getreten. Mal schauen. Also stelle ich die Frage an Daniel, der ja auch Geschäftsführer ist, wahrscheinlich nicht ganz ohne Hintergrund. Wenn alles so läuft, wie ihr zwei euch das vorstellt und wünscht, was ist CVT in 10 Jahren dann für ein Unternehmen?
Ich würde sagen, die Vision ist, dass wir eine dynamische, topmoderne M&A- und Transaktionsberatung sind, mit spannenden Standorten in Deutschland, aber auch in Europa, auch vielleicht in Asien, vielleicht auch in den USA, let's see, ja. Aber einfach eine Beratung, die gute Talente hat, die sich den Verantwortungen stellt, die wir hier alle haben auf der Welt, wertegetrieben, einfach coole Beratung liefert. Und ich glaube, so mitarbeitertechnisch Anzahl, das ist, glaube ich, alles Zukunftsmusik. Dafür sind wir noch zu jung, aber ich meine, the sky is the limit. Ich war ein paar Jahre in einem Scale-Up, was sehr ambitioniert und stark gewachsen ist. Ich habe da viel aufgesaugt. Und ich habe Bock, einfach was Großes mit aufzubauen und anzupacken.
Das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Da drücke ich euch die Daumen, dass das so funktioniert. Vor allen Dingen hoffe ich, dass ihr erstens viel Freude habt und zweitens tatsächlich auch die Probleme anderer Leute so löst, wie ihr euch das vorstellt. Damit wäre schon eine ganze Menge erreicht. Vielen Dank, es hat mir viel Freude gemacht. War sehr spannend, ich habe viel gelernt. Und allen Hörern sage ich vielen Dank für euer Interesse. Wir hören uns bald wieder. Euer Bastian.
Musik, What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers. www.silvermansound.com